Ja, wir feiern heute Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde Jesu. Und ich will das zum Anlass nehmen, dass wir uns mal ganz besonders so mit dem Wirken des Heiligen Geistes auseinandersetzen. Ich habe da einige Punkte zu gefunden, aber ich glaube, wir machen heute nur einen, denn das wird sonst zu lang. Aber damit fangen wir mal an. Es gibt ja über das Wirken des Heiligen Geistes so viele Diskussionen in der Christenheit. So viele Gruppierungen, die eine eigene Meinung haben und so muss das sein und so sollte das sein. Und viele Leute, die dann lautstarke Forderungen stellen und andere, die vehement widersprechen. Nee, so kann man das aber nicht sehen aus der Bibel und so. Manchmal blickt man so als normaler Gläubiger gar nicht mehr so richtig durch. Ne? Wie ist denn das jetzt alles mit dem Heiligen Geist? Und das hat leider dazu geführt, dass manche sich so ein Stückchen zurückziehen und sagen, nee, das Thema scheint ja nicht so ganz einfach zu sein, also lassen wir mal die Finger von. Aber das ist nur das Schlechteste, was man machen kann, die Finger vom Heiligen Geist zu lassen und sich da gar nicht mehr mit zu beschäftigen. Was wollen wir heute also machen? Wir wollen eigentlich das machen, was wir sonst auch immer machen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir gehen einmal zu Jesus und wir gucken mal, wie er denn so mit dem Heiligen Geist umgegangen ist und was das bei ihm in seinem Leben auch dann eben ausgemacht hat. Und ich möchte vor allen Dingen eine Erfahrung einfach heute herausheben, die Jesus mit dem Heiligen Geist gemacht hat. Und das ist nämlich die, dass der Heilige Geist uns die Liebe Gottes vermittelt und bestätigt. Der Heilige Geist vermittelt und bestätigt uns Gottes Liebe. Zunächst mal diesen Text aus Lukas 3. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Das Erste, was also der Heilige Geist hier im irdischen Leben Jesu tut, ist, dass er ihm bei seiner Taufe noch einmal ganz deutlich macht, ihm das zuspricht, wie sehr der Vater im Himmel ihn lieb hat. Und jetzt könnte man natürlich so als bibelkundiger und gewiefter, in allen Wassern gewaschener Christ denken, ist denn das bei Jesus überhaupt notwendig? Ist doch Gottes Sohn, der wusste doch, woher er kam. Nun, das ist richtig, aber offensichtlich wollte Gott der Vater, dass Jesus hier vor Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, vor also all diesen ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die auf Jesus warten würden, dass er noch einmal ganz deutlich spürt und erlebt, dass er, der Vater, ihn liebt und zu ihm steht. Und ich bin überzeugt davon, das ist etwas, was der Heilige Geist auch heute noch in unserem Leben genauso auch mit uns tun möchte. Gott möchte, dass wir als Christen seine Liebe ganz deutlich spüren und erfahren und erleben. Da gibt es in Römer 5 so einen ganz, ja, wie ich finde, tiefen Vers, wenn wir uns da mal ein bisschen hineinversenken. Da heißt es: Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Und wohlgemerkt, hier steht, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz, nicht in unseren Kopf.
In unseren Kopf, da kommt die Liebe Gottes ganz schnell rein, nicht wahr? Da haben wir ja unseren Verstand. Und dann brauchen wir nur ein paar Bibelverse lesen und dann können wir mal eine Predigt hören und dann ist das eigentlich soweit klar, Gott liebt mich. Alles Paletti.
Aber ich denke, wir haben auch schon gemerkt, der weiteste Weg auf dieser Welt ist manchmal von unserem Kopf in unser Herz hinein. Dass wir das, was wir jetzt da verstanden und gelesen oder gehört haben, jetzt auch wirklich empfinden und fühlen und auf uns beziehen könnten. Wir haben eine Wahrheit verstanden, aber sie hat uns noch lange nicht ergriffen. Wir können die Worte aufsagen, aber es hat mich in meinem Selbstbild noch nicht verändert. Es hat noch gar nichts mit mir gemacht.
Wir wissen Bescheid über die Liebe Gottes, die ist immer da und überall und allgegenwärtig und so weiter.
aber wir spüren sie dann doch nicht in unserem Alltag. Und hier in Römer 5, Vers 5, hier sagt Paulus jetzt eben nicht, dass der Heilige Geist uns dann mal so ein paar trockene Informationen über die Liebe Gottes gibt, ne? So, ihr müsst das so und so und so sehen, Punkt 1, 2, 3, sondern dass er die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Das heißt, dass er sie für uns konkret erlebbar macht, fühlbar macht, spürbar macht. Ein Pastor unseres Bundes erzählte vor vielen Jahren einmal in einer Predigt, dass er als junger Mensch sehr wenig Selbstvertrauen hatte. Er war voller Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplexe und dass in seinem Herzen so die Überzeugung steckte, dass er nicht liebenswert sei und es auch nie sein würde. Eines Abends, als er mal wieder so völlig down war und mich will ja keiner und mit mir klappt das sowieso alles nicht, da hatte er ein ganz kurzes Gespräch mit Gott, eigentlich nur zwei Sätze und zwei Antworten. Seine erste Frage war: Herr, liebst du mich noch? Und die Antwort war schlicht und einfach: Ja. Sein zweiter Satz war: Aber ich tauge doch gar nichts. Und Gottes Antwort war: Das weiß ich. Gott ist schon ein eigenartiger Seelsorger manchmal so, ne? Wo wir denken würden, oh, den muss man jetzt aufbauen und da muss man jetzt irgendwie dran. Er sagt: Das weiß ich. Und mein Kollege sagte dann in seiner Predigt: Mich hat etwas selten so berührt und so wohlgetan wie diese drei Worte. Denn jetzt wusste ich genau, Gott ist absolut ehrlich mit mir. Der versucht nicht einfach nur irgendwie mich so ein bisschen aufzubauschen, der ist total ehrlich mit mir. Jesus sagt in diesem Moment zu mir: Ich weiß, dass du nach menschlichen Maßstäben nichts taugst. Als ich dich angenommen habe, habe ich aber genau gewusst, wer du bist. Ich habe mir keine Illusionen über dich gemacht, aber ich wollte trotzdem und unbedingt dich. Und er sagte dann, also mein Kollege sagte dann, noch heute, 20 Jahre später, gibt es Momente, an denen ich mich an diesen drei Worten aufrichte. Denn es hat in meinem Leben kaum etwas gegeben, was mir so viel Sicherheit und Stärke gegeben hat, wie dieser Zuspruch der Liebe Gottes, ganz persönlich für mich, in mein Herz. Wenn wir erkennen und Gott bekennen, dass so vieles nicht gut ist in unserem Leben, ihm unsere Sünde darlegen, wisst ihr, dann klopft Gott uns ja nicht einfach nur mal auf die Schulter und sagt: Mensch, Kopf hoch, alter Junge, so schlimm ist das Ganze doch gar nicht. So schlecht bist du ja nur auch wieder nicht, sondern er weiß komplett über uns Bescheid. Er kennt unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Minderwertigkeitsgefühle, unsere Zweifel, die Abgründe, die in unserer Seele herrschen, von denen kein Mensch was ahnt. Er weiß Bescheid und er wollte uns trotzdem. Er sagt zu dir: Das weiß ich. Das wusste ich von Anfang an. Er weiß über mich, was ihr nicht wisst. Dinge, die ich euch nie erzählen würde. Er weiß über dich Dinge, die du schon Jahre erfolgreich versteckst, die du selber gar nicht anschauen magst, und er liebt dich trotzdem. Und wisst ihr, mir ist das so wichtig, dass wir das heute jetzt hier nicht wieder nur hören, sondern dass wir das in unserem Herzen erfahren, dass das ausgegossen wird in unser Herz. Es ist mir so wichtig, dass wir nicht nur irgendwelche Geschichten wieder von anderen hören, wie sie Gottes Liebe erlebt haben, sondern dass wir selber erleben, wie der Heilige Geist Gottes Liebe in unser Herz ausgießt. Für mich persönlich, für dich persönlich, damit wir Gottes Liebe nicht nur zitieren können, sondern dass wir ergriffen sind von ihr, dass wir ausgefüllt sind von ihr. Ja, wie kann sowas geschehen? Nun, ich glaube, man kann es nicht machen. Wir können solche Erlebnisse, wie ich sie jetzt eben erzählt habe, ja nicht einfach kopieren. Wir können nicht nach Hause fahren und so die gleichen Worte gebrauchen wie mein Kollege von damals und sagen: So, jetzt muss das Gleiche bei mir auch passieren. Das ist zu billig, das ist zu formelhaft und der Heilige Geist ist keine Formel. Der Heilige Geist ist keine Formel, die wir anwenden können, um etwas zu erleben mit ihm, sondern er ist eine Person. Er ist jemand, der an uns handeln möchte. Und eine Person kann man immer nur dadurch erfahren, dass man sich auf sie einlässt, dass man Zeit mit ihr verbringt, dass man Gemeinschaft mit ihr sucht, dass man sich ihr öffnet. Eine Person muss mir gegenüber werden, damit ich sie spüren kann, damit ich sie erleben kann. Darum ist es so wichtig, dass wir uns eben auch nach solchen Begegnungen mit dem Heiligen Geist ausstrecken. Denn es gibt kaum etwas, was wir mehr brauchen, als dass die Liebe Gottes neu und immer wieder neu in unsere Herzen ausgegossen wird. Dass wir dadurch ein neues Feuer entwickeln, eine neue Leidenschaft entwickeln für Jesus. Erlaubt mir mal so diesen kurzen Hinweis. Das ist es, was wir meinen, wenn wir in unseren Werten in unserer Gemeinde an einer Stelle auch immer die Begeisterung nennen.
Ihr kriegt ja unsere Werte immer so als Vorfilm serviert hier bei uns. Das ist mir mal erstellt worden und das finde ich total super, dass sich diese Begriffe einfach bei uns dann so einprägen. Nur man muss sie natürlich auch ein Stück erläutern und muss ein bisschen sagen, was meinen wir denn jetzt damit?
Und gerade dieser Wert der Begeisterung, das ist etwas, was genau eigentlich heute angesprochen wird. Das ist damit gemeint. Es geht um eine Begeisterung, die nicht nur so von außen entzündet wurde mit so ein paar markigen Worten, ne? Wo der Pastor so auf der Bühne mal so richtig abgeht und alle, das reißt einen ja mit, wie der das so macht. Das ist es nicht, Leute, das ist es nicht. Es geht um dich und es geht um dein Herz. Es geht um ein Feuer, was von innen heraus nach außen will. Nicht nur, weil wir es wissen, sondern weil wir es spüren. Gott brennt vor Liebe zu mir. Er brennt vor Liebe zu mir. Und der Heilige Geist möchte genau das an uns tun. Er möchte diese Liebe Gottes, von der du schon x-mal gehört hast, er möchte sie für dich erfahrbar machen, wahrnehmbar machen, sie mit deinem Namen verknüpfen, mit deiner Person, mit deiner Identität verbinden. Sehen wir, so war es ja auch bei Jesus nach der Taufe.
Jesus wusste schon lange, dass er Gottes Sohn war. Das wusste er schon von Kind an. Schon als 12-Jähriger hat er ja gesagt, muss ich nicht da sein, wo das Haus meines Vaters ist. Das wusste Jesus, mit 12 schon. Rein verstandesmäßig war ihm das alles klar.
Aber hier, diese besondere Bestätigung der Liebe Gottes, die Jesus bei seiner Taufe durch den Heiligen Geist bekommt, durch diese Taube, durch das, was er durch diese Stimme hört und spürt, das hat ihm in dieser Situation ganz sicher ungeheuer gut getan. Das war auch notwendig für ihn. Dann sehen wir, bald danach befindet er sich in einem heftigen Kampf mit dem Teufel. Und als Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, tritt der Teufel an ihn heran und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen, damit sie Brot werden und du wieder was zu essen hast. Habt ihr mal geguckt, was der Teufel hier sagt? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist.
Bist du es denn? Hast du mal mit 12 geglaubt, ne? Das ist lange her.
Bist du es denn wirklich? Wir sehen ja Jesus immer als so einen, der so ohne Zweifel durchs Leben geht. Wir sehen immer so die göttliche Seite Jesu und ist auch okay auf der einen Seite, aber es ist doch auch hochinteressant, dass der Teufel sich gerade hier Chancen ausrechnet. Hier, wo Jesus körperlich geschwächt ist, hier an dieser Stelle, wo er eben gerade mit seiner menschlichen Seite auch zu kämpfen hat und merkt, boah Leute, habe ich einen Hunger. 40 Tage fastet, das ist ungefähr das, was ein Mensch überhaupt nur kann. Das ist total grenzwertig, die Situation, in der Jesus sich hier befindet. Und hier kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, kannst du es beweisen. Aber Jesus hatte seine Taufe gerade hinter sich. Er hat den Heiligen Geist erlebt. Er hat ihn gesehen als Taube. Er hat ihn gehört durch diese Stimme, die aus dem Himmel kam. Und deswegen konnte er dem Teufel an dieser Stelle antworten, gerade weil ich Gottes Sohn bin, brauche ich überhaupt nichts zu beweisen. Und dir schon gar nicht. Ich muss hier überhaupt nichts beweisen. Ich weiß, der Vater hat mich von Herzen lieb und er wird zu mir stehen und er wird mich auch hier versorgen. Ich kann dir ja versichern, wie soll ich sagen, Du wirst auch solche Zeiten erleben, wie Jesus hier erlebt hat. Du wirst auch auf die Probe gestellt werden. Und dann kommt auch die Frage an uns, bist du dir eigentlich noch sicher, dass du Gottes Kind bist? Das wusstest du mit 12 vielleicht schon mal, ne? Hast dich so als Gemeindekind bekehrt und so und alles seinen Gang gegangen. Und heute? Weißt du es denn? Kannst du es denn beweisen? Und dann ist es, und versteh mich nicht falsch, dann ist es gut, an dieser Stelle auch mit Bibelstellen argumentieren zu können, dass wir sagen können, ja, da steht ja, dass Gott mich lieb hat. Das ist Gottes Wort an mich. Das steht in der Bibel, da stelle ich mich drauf. Das ist meine Sicherheit. Und wisst ihr, früher hat man das ja auch sehr so betont. Und auch ich habe das in meinen Predigten oft sehr so gesagt und betont. Verlass dich dann nicht auf dein Gefühl, sondern argumentiere. Stell dich auf Gottes Wort. Heute denke ich, ja, das stimmt auch immer noch. Es ist gut, wenn wir dann argumentieren können, aber ich komme immer mehr zu der Überzeugung, es ist auch genauso wichtig, dass ich mich auch dann nochmal lebhaft daran erinnern kann, wie ich Gottes Liebe gespürt habe, wie ich gefühlt habe, dass er mir nahe war. Wie ich das in meinem Herzen empfunden habe, dass er mich umarmt und sagt, du bist mein Kind. Dass wir bei all unseren Argumenten und Überzeugungen, die in unserem Kopf sein mögen, wir auch immer wieder doch auch Herzenserlebnisse mit unserem Gott haben. Herzenserlebnisse, in denen wir tief berührt sind, bei denen wir förmlich überwältigt werden von der Liebe Gottes. Bei denen wir erlebt haben, sodass der Heilige Geist Gottes Liebe regelrecht ausgießt in unser Herz. Man das nicht einfach nur so irgendwie reinbeten muss, so aufgrund meiner Überzeugung, sondern ich spüre, Gott ist da. Ich erlebe das, er umarmt mich, er küsst mich. Er ist jetzt hier, sodass wir in Erinnerung haben, in frischer Erinnerung haben, dass Gott uns lieb hat. Und ich meine damit Herzenserlebnisse, die einigermaßen frisch sein sollten. Vor 20 Jahren, da hatte ich auch mal ein Erlebnis. Ist auch gut. Aber Leute, es sollte nicht das Einzige sein, worauf ihr euch beruft. Und ich bin der Überzeugung, das muss auch nicht das Einzige sein. Ich glaube, Gott möchte das, dass wir das auch heute wieder und wieder neu und wieder neu erleben, weil wir das brauchen. Solche Erlebnisse meine ich, dass wir doch mindestens noch so dicht dran sind, dass wir das so ein Stückchen nochmal nachspüren können in der Anfechtung. Denn dann ist es wichtig. Dann ist es wichtig, dass wir entgegnen können, nein, ich muss hier gar nichts beweisen. Mein Gott hat mich lieb. Das spüre ich und habe es gespürt. Ich weiß, es kommt dann schnell die Nachfrage. Ist denn das notwendig? Das sind doch nur Gefühle, ne? Die kommen und gehen. Aber stellt euch doch mal bitte vor, ein Vater geht im Urlaub mit seinem 6-jährigen Sohn am Strand spazieren. Die beiden laufen nebeneinander her und es ist alles in Ordnung zwischen den beiden. Sie haben sich lieb und sie wissen das auch, dass sie sich lieb haben. Aber plötzlich in dieser herrlichen Urlaubsstimmung nimmt der Vater plötzlich sein Kind auf den Arm und knuddelt ihn mal so richtig durch und sagt, oh Mann, ich hab dich so unglaublich lieb, ich kann es gar nicht sagen, bis zum Mond und zurück, oder wie heißt es in diesem einen Buch? Bis zum Mond und zurück. Meint ihr, das macht für den Sohn einen Unterschied? Oh, natürlich. Ein himmelweiter Unterschied. Geknuddelt zu werden. Das wieder zu fühlen. Ich hatte neulich seit langem mal wieder mit Jonas ein Vater-Sohn-Wochenende. Wir beiden haben es noch so gerade so vor der Gemeindefreizeit reingeschoben. Und ich habe mich dort, ja, das dürft ihr euch jetzt auch gerne bildlich einmal innerlich vorstellen, als 57-Jähriger und das Teenie-Volk gemischt, um gemeinsam mit ihm ein Konzert von Nina Chuba zu erleben. Nina Chuba, ihr erinnert euch, will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania zum Frühstück Canapés und ein Wildberry-Lillet, ne, lila, das sich stapelt und so weiter und so. Ja, haben wir ja hier besprochen. So, wir fuhren also zu unserer Location. Das war nämlich der Lokschuppen in Bielefeld. voll fancy, voll in. Und ich durfte mit ihm als Rollifahrer direkt vor die Bühne. Und ich kann euch sagen, es war ein Erlebnis der eigenen Art. Als Nina loslegte, flogen uns als erstes mal die Ohren weg. Wir standen nämlich vor den schrankhohen Subwoofern. Also nicht sowas. Vor den schrankhohen Subwoofern. Und die Bässe pusten uns fast die Ohren weg. So, die Kids um uns herum flippten völlig aus. Völlig aus. Nina, Nina, Nina. Und wir hatten so, Jonas, unsere Anpassungsschwierigkeiten. Aber wir konnten dann doch gut und richtig gut mitfeiern. Ich habe mich so gefreut, Jonas, du hast das, obwohl du ja geräuschempfindlich bist, aber Jonas, du hast dieses Konzert ja richtig in dir aufgesogen und es hat uns richtig Spaß gemacht. Und du bist, und wir sind bis zum Ende geblieben. Das war für mich schon mal oberstes Ziel. Das war total toll. Und als wir dann nach diesem Erlebnis müde, aber glücklich in unseren Hotelbetten lagen, da habe ich zu Jonas gesagt, ey, weißt du was, das hat auch mir so richtig Spaß gemacht und ich finde das so toll, dass wir beide solche Sachen zusammen erleben können, weil du bist ein ganz besonderer Mensch für mich, Jonas. Du bist ein ganz besonderer Mensch für mich. Du bist einer der beiden einzigen Menschen auf dieser Welt, die Papa zu mir sagen. Und ich freue mich so. dass wir sowas miteinander erleben können. War das wichtig? War das wichtig? Wir wissen doch, dass wir einander lieb haben. Wir erleben doch unseren ganzen Alltag miteinander. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir aus eigenem Leben und Erleben sagen können, Gottes Liebe, die besteht nicht nur aus nur ein paar vorformulierten Glaubenssätzen. Es sind nicht nur tote Buchstaben. Das sind auch nicht auswendig gelernte Worte, sondern Gottes Liebe, das ist meine Erfahrung. Gott hat zu mir gesprochen und ich habe das gespürt und gefühlt. Wisst ihr, es gibt so einen wichtigen Vers, den ich noch hier zu Römer 5 noch dazu hinfügen möchte. Jesus hat ihn einmal gesagt und er hat gesagt, an dieser Stelle, mach's einen weiter. Meine Schafe kennen meine Stimme. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, meine Schafe kennen meine Worte. Sie erkennen mich an meiner Stimme. Du kannst ja mal Siri fragen, Siri, hast du mich lieb? Sie wird dir auch ein paar Worte sagen. Vielleicht kriegst du sie sogar irgendwie dazu. Aber wenn meine Frau das zu mir sagt, dann spüre ich das. Und es sind nicht nur die Worte, es ist die Stimme. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nach solchen Begegnungen mit unserem Herrn ausstrecken, dass wir die Gemeinschaft mit ihm haben, wo der Heilige Geist Gottes Liebe neu in unser Herz ausgießen kann.